Wir starten heute mit einer neuen Serie und mit einer neuen Lautstärke, habe ich gemerkt. Die Serie heißt Gott, wer bist du? Ich weiß nicht genau, ob du schon mal eine Erfahrung gemacht hast in deinem Leben, die schwer ist zu beschreiben und schwer ist, anderen mitzuteilen. Du hast etwas Außergewöhnliches erlebt und du willst es deiner Familie, deinen Freunden, deinen Partner vielleicht erzählen und du weißt ganz genau, die Leute um dich herum, die haben diese Erfahrung noch nicht gemacht und die fehlt es an Worten, an Termina, um diese Dinge zu beschreiben. Ich hatte nicht viele solche Erfahrungen, aber eine solche Erfahrung war zum Beispiel das Tauchen im Roten Meer und am Great Barrier Reef. Es ist ganz, ganz schwer, weil man in diese Unterwasserwelt hineintaucht und eine Sichtweite teilweise bis zu 70 Meter hat und diese bunte, krasse, absolut atemberaubende Unterwasserwelt erlebt, mit vielen, vielen Farben, mit vielen Formen, mit vielen Fischen, mit einem Riff, das über 700 Kilometer lang ist. Also das ist das höchste, nicht 700 Kilometer, doch 700 Kilometer lang, das Great Barrier Reef, das größte quasi Naturgebäude der Welt. Es ist sehr, sehr schwer, das jemandem zu beschreiben, der diese Unterwasserwelt nicht kennt. Man kann ihm sagen, naja, okay, die Farben sind so wie in einem Rosengarten und das tiefe Blau ist so wie das tiefe Blau eines Sees. Aber das Ganze mit dem Wasser und mit den Farben und mit dem Riff und das Erlebnis mit den verschiedensten Fischen und Kreaturen zusammenzuschwimmen und sogar vielleicht noch mit einem Hai, wie das mir zumindest im Roten Meer widerfahren ist, das ist atemberaubend, das verschlägt einem selber den Atem und es fehlen einem die Worte oft, diese Dinge jemandem zu beschreiben. Die Gefühlswelt ist viel, viel größer, als was Worte ausdrücken können. Und so fühlten sich Männer und Frauen, die irgendwie eine Erfahrung mit Gott gemacht haben. Wie können wir Gott, einen Ewigen, einen Allmächtigen, einen Allwissenden, ein Wesen, das noch keiner gesehen hat, wie können wir ihn mit irdischen Metaphern, mit Bildern, mit Worten beschreiben? Es fällt jedem von uns schwer und das fiel auch den Autoren der Bibel schwer. Und jeder Religion fällt es schwer, Gott wirklich zu beschreiben. Deswegen verdinglichen wir Gott. Deswegen geben wir Gott irgendwelche Namen. Deswegen geben wir Gott irgendwelche Bilder oder vielleicht sogar Statuen. In der jüdischen und der christlichen Religion ist es verboten, dass wir für Gott Bilder machen, weil es wirklich dazu verleitet, dass wir nicht das anbeten, was hinter diesem Bild steht, sondern dazu übergehen, das Bild selbst anzubeten. In dem christlichen Glauben waren es sehr oft zum Beispiel Ikonen oder auch Heilige. Heilige sind vielleicht Bilder, vielleicht Metaphern, vielleicht eine Vorstellung darüber, wer Gott wirklich ist und was Gott tun kann. Aber mit der Zeit geht dann das Ewige, das Abstrakte in den Hintergrund und wir fangen an, das Heilige und die Heiligen oder die Ikonen anzubeten. Gott, wer bist du? Diese Frage stellt sich die Menschheit, seit es die Menschheit gibt. Und es gibt viele mögliche Antworten. Religionen antworten darauf, indem sie all ihre Furcht, all ihre Naturphänomene, von denen sie atemberaubende Angst haben, verdinglichen und zu Gottheiten machen. Da ist der Gott des Sturms und der Gott des Donners und der Gott des Blitzes und der Gott des ungestümen Meers. Andere haben andere Antworten auf Gott. So zum Beispiel im Hinduismus. Im Hinduismus gibt es 330 Millionen Gottheiten. Verschiedene Inkarnationen und Untergottheiten und Diener der Gottheiten. Und dann nehmen diese Gottheiten noch verschiedene Tierformen an. 330 Millionen. Und es ist kein Wunder, dass dann irgendwann einmal man den Wald vor lauter Bäumen, vor lauter Gottheiten nicht mehr sieht und die Orientierung verliert. Wer ist Gott oder Gott, wer bist du? Dieser Frage wollen wir uns stellen aus einem bestimmten Grund. Das, was wir als Motto, als großes Thema dieses Jahres als Gemeinde sehen, ist, du sollst Gott, dein Herrn, von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich kann nur etwas oder jemanden lieben, den ich kenne. Kennen wir Gott? Kennst du Gott? Wer ist Gott wirklich? Und wenn wir Gott wirklich kennen, wenn wir eine Offenbarung bekommen darüber, ob wir es aussprechen können oder nicht, das ist eine zweite Sache. Aber wenn wir eine Offenbarung bekommen von dem, wer Gott wirklich ist, hast du und ich, haben wir die Möglichkeit, auch Gott wirklich von ganzem Herzen zu lieben. Und ich fange diese Serie dann damit an, indem ich die Gottheit an sich vorstelle, wie er sich in der Bibel offenbart, als Gott Vater, Gott Sohn und Gott der Heilige Geist. Deswegen fange ich heute an mit Gott dem Vater. Und es gibt wohl kaum eine bessere Geschichte, als Gott den Vater uns vorzustellen und seine Eigenschaften kennenzulernen und in sein Herz hineinzublicken, als das, was Jesus uns über den Vater gesagt hat. Und es gibt eine Geschichte insbesondere, die das am besten illustriert. Und wenn du die Bibel oder eine App dabei hast, dann möchte ich, dass du mit mir aufschlägst. Lukas Kapitel 15. Eine Geschichte, die Jesus erzählt bei einer Gelegenheit, wo er wieder mal in Konfrontation kommt mit religiösen Führern, mit Leuten, die anscheinend alles über Gott wissen, die einen Theologieabschluss hatten, die einen Doktortitel hatten in Theologie, die die Bibel, das Alte Testament in- und auswendig kannten, die das rezitieren konnten zu jeder Gelegenheit. Und diese Menschen, die haben eine Schwierigkeit mit Jesus. Und zwar die Art und Weise, wie Jesus als Rabbi, als frommer Mann lebt und wie er anscheinend Gott repräsentiert in dieser Welt. Weil das war sein Anspruch, dass er Gott, den Vater, in dieser Welt repräsentiert. Lukas Kapitel 15, ich lese die ersten Verse, um dir den Kontext zu zeigen, in die hinein er die Geschichte vom Vater erzählt. Lukas Kapitel 15. Es nahten aber zu ihm, also zu Jesus, Zöllner und Sünder, um ihn zu hören, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das waren die Theologen jener Zeit, die Frommen, die meckerten die ganze Zeit und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Das ist der Kontext, in die hinein Jesus dieses Gleichnis, diese Geschichte erzählt. Und die Geschichte findest du ab Vers 11. Es ist die Geschichte, die bekannt ist unter dem Titel Der verlorene Sohn. Aber ich werde dir heute darstellen, diese Geschichte ist nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn. Diese Geschichte ist die Geschichte vom verlorenen Vater. Der Einzige, der hier verloren wird und verloren ist, ist der Vater. Und jetzt spricht er zu diesen Pharisäern, zu diesen Schriftgelehrten, zu diesen Frommen dieses Gleichnis. Weil sie haben auch die Frage, wer ist Gott eigentlich? Wenn du behauptest, Gott zu sein und Gott zu zeigen und du dich mit diesem Pakt abgibst, ist das wirklich Gott? Er sprach zu ihnen, es war ein Mensch und er hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu ihm, Vater, gib mir meinen Teil des Vermögens, das mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein gesamtes Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, um Schweine zu hüten. Und er schmachtete danach, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Und dann ging ein Licht auf und er ging in sich und sprach, wie viele Tagelöhner oder Sklaven hat mein Vater? Und sie haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ich will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Sklaven oder Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und als er noch fern von ihm war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich zermürbt und bewegt. Und er lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Und jetzt unterbricht ihn der Vater und spricht zu ihm, bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lass uns ein Essen und fröhlich sein, eine Party feiern. denn dieser Sohn war tot und ist jetzt wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an zu tanzen und zu feiern. Derselbe Vater hat noch einen weiteren Sohn, den älteren Sohn. Er kam vom Feld zurück und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief seinen Sklaven herzu und erkundigte sich, was ist da los? Er aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet und weil er ihn wieder gesund bekommen hatte. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Aber sein Vater ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach, Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du noch niemals ein Böcklein gegeben, und damit ich mit meinen Freunden feiere. Da aber dieser dein Sohn, er wagt es noch nicht mal seinen Namen auszusprechen, gekommen ist, der seine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meins ist, ist deins. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wiedergefunden worden, war verloren und ist gefunden worden. Soweit dieses Gleichnis. Und dieses Gleichnis hat im Grunde genommen drei verschiedene Teile. Der Weg vom Vater, der Weg in sich und das Herz des Vaters. Der jüngere Sohn kommt eines Tages und hat die Idee, mir ist es hier alles zu eng, mir ist es alles zu familiär, mir ist es alles zu gewöhnlich, ich will ein eigenes Leben führen, unabhängig von meinem Vater. Und er geht hin und sagt, Vater, bitte gib mir mein Erbteil. Das jüdische Erbrecht sah vor, dass der jüngere Sohn, also wenn das Erbe verteilt wurde, bekam der ältere Sohn, der Erbe, 2/3 des Vermögens. Und der Rest, der 1/3, wurde verteilt an die übrigen Kinder. Hier hat der Vater anscheinend nur 2 Söhne, 2 Kinder. Das heißt, der Ältere bekommt 2/3 des Vermögens, der Jüngere 1/3. Er will sein Leben selber leben, er will sein Leben genießen, er will sich loslösen von seinem Vater, er will weg. Es ist ihm zu eng, es ist ihm zu vertraut, es ist ihm zu gewöhnlich. Und was wir aus dem Gleichnis über den Vater erfahren, der Vater verkauft oder macht aus seinem ganzen Hab und Gut ein Vermögen und teilt das gerecht auf. Wir müssen wissen, damals wahrscheinlich hatte der Vater kein Geld auf der Bank, aber er hatte Güter, er hatte einen Hof, er hatte ein Haus, er hatte vielleicht Scheunen. Und jetzt muss der Vater, weil sein jüngerer Sohn sein Vermögen, sein Hab und Gut einfordert, muss er alles verkaufen und das gerecht aufteilen. 2/3 an den Ältesten, 1/3 für den Jüngsten. Wenn ein Sohn zu Lebzeiten des Vaters sein Vermögen einforderte, sein Erbe einforderte, war das eine Beleidigung. Wenn du diese Geschichte heute im Fernost oder im Orient liest, dann weiß jeder im Orient, was hier passiert ist. Der jüngere Sohn stellt sich vor den Vater und gibt ihm eine Ohrfeige und erklärt seinen Vater für tot. Du, Alter, bist für mich gestorben. Das ist das, was der jüngere Sohn hier dem Vater gegenüber sagt. Und der Vater geht hin, verkauft sein Vermögen und teilt sein Vermögen auf und zahlt den jüngeren Sohn aus. Und der jüngere Sohn geht seinen eigenen Weg. Wir wissen nicht genau, wohin er geht. Wir wissen nur, dass er weg will. Er will weg vom Vater, weg aus seinem Zuhause, weg aus seiner Heimat. Er will sein eigenes Leben führen. Und damit hat er seinen Vater hinter sich gelassen. Noch mehr, er hat seinen Vater für tot erklärt. In diesem Gleichnis ist Gott der Vater. Gott ist dieser Vater und es gibt viele Menschen, die mit Gott genauso umgehen. In gewisser Weise gehören wir alle zur Familie Gottes. Gott hat dich geschaffen. Gott hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen. Und Gott möchte, dass du in seiner Familie bist. Aber jeder von uns ist frei zu wählen. Nicht jeder von uns ist frei von den Konsequenzen unserer Wahl. Aber jeder zunächst einmal ist frei zu wählen, ob wir mit Gott leben wollen, mit diesem Vater leben wollen oder ohne ihn. Und weißt du, Gott, der Vater, hat ein liebevolles Herz. Er liebt dich von ganzem Herzen, genauso wie ein Vater seinen Sohn liebt. Aber dieser Vater wird dich jederzeit ziehen lassen. Ohne Wenn und Aber. Er weiß vielleicht sogar ganz genau, was die Konsequenzen deiner Wahl sind, was das für dein Leben bedeutet, in welche Engpässe und in welche Schwierigkeit dir deine Entscheidung führen wird. Aber dieser Vater wird dich immer loslassen. Er wird dich nicht zwingen. Warum? Weil Liebe keinen Zwang kennt. Und das ist das, was der Vater will. Er will eine liebevolle Beziehung zu dir. Und viele Menschen haben Gott, den Vater, für tot erklärt. Vielleicht nicht bewusst, so wie Nietzsche. Nietzsche hat einmal gesagt, Gott ist tot. Und in einer Fußgängerzone war so ein Graffiti, Gott ist tot, Nietzsche. Und jemand kam vorbei und schrieb, Nietzsche ist tot, Gott. Vielleicht hast du nicht bewusst Gott für tot erklärt, aber wenn du ohne Gott lebst, wenn du Gott den Rücken gekehrt hast und dein eigenes Leben führst, hast du in gewisser Weise das Gleiche getan, was der jüngere Sohn getan hat. Du hast Gott für tot erklärt. Du läufst Gott bewusst davon. Und interessant ist, Gott läuft dir nicht hinterher. Gott ist da. Nur deswegen, weil jemand Gott für tot erklärt und jemand von Gott wegläuft, bedeutet nicht, dass Gott nicht da ist. Aber Gott ist da. Und der Vater hat sich noch nicht einmal bewegt. Er steht da, sein Herz zerbricht. Wir wissen genau später aus dem Gleichnis, wie er gegenüber seinem Sohn fühlt und was seine Gedanken sind und wie er seinen Sohn sieht. Aber er steht da und lässt den Sohn ziehen. Gott, wer bist du? Gott, wer bist du? Gott ist der Vater, der, wenn du willst, dich ziehen lässt. Er lässt dich ziehen. Und so zieht er und so wird er über Nacht zum Playboy und er verprasst sein ganzes Geld. Wir wissen nicht ganz genau, weswegen er sein Geld oder womit er sein Geld verprasst. Wir wissen nur, über kurze Zeit kommt eine Hungersnot über dieses Land, in dem er sich aufhält. Und er verprasst sein Geld. Seine Taschen voller Geld, sein Herz voller Träume, sein Magen voller Kaviar und Champagner. Und vielleicht die Armen voller reizender Mädels. Diese Zeiten vergehen relativ schnell bei ihm und es bleibt so nicht. Und es kommen Tage, wo seine größte Lust sich in größten Frust verwandelt. Er hat in einer kurzen Zeit alles verprasst, alles verschwendet, alles vergeigt, alles verjubelt und es kommt noch dicker. Er ist am tiefsten Punkt angekommen. Er ist dort angekommen, wo keiner sein will. Und vor allem, wir müssen im Kontext denken, es ist eine jüdische Geschichte. Jesus erzählt das Juden. Und ein Jude kann nicht tiefer fallen als ein Hirte. Die Hirte war der schlimmste Beruf, der unterste Beruf. Aber der Cowboy wird nicht nur zu einem Hirten, sondern er wird zu einem Schweinehirten. Schweine waren unreine Tiere, kultisch unreine Tiere. Das heißt, jeder Jude vermied es, mit bestimmten Tierarten, die ihm nach jüdischem Gesetz unrein galten, mit ihnen Kontakt zu haben. Und hier muss er nicht nur den untersten Beruf ausüben, sondern er muss sogar mit unreinen Tieren auf sich nehmen. Und vor allem, er begehrt den Fraß dieser unreinen Tiere und er kriegt ihn nicht. Vom Playboy zum Cowboy. Und wenn es nur Cowboy wäre, aber er wird noch nicht mal Cowboy, sondern er wird Schweinehirt. Menschen stellen sich das Leben ohne Gott in Freiheit in dieser Weise vor, wie dieser jüngere Sohn, der sich aufmacht und die Taschen voller Geld und die Gedanken und das Herz voller Träume vor einer herrlichen Zukunft. Und er sagt, ich werde jetzt unabhängig sein von meinen Wurzeln, von meinem Glauben, von meiner Religion und ich werde mein Leben in vollen Zügen genießen. Und was kommt dann? Er ist angekommen in einer Sackgasse. Ganz, ganz unten. Anekdote am Rande, ein Mann kommt in den Himmel und trifft wen? Petrus natürlich. Okay, man trifft ja immer Petrus. Ich weiß nicht genau wieso, Einige wollen Jesus treffen, aber einige treffen irgendwie immer auf Petrus. Das ist wahrscheinlich so die Vorzimmerdame. Ich weiß es nicht genau. Kommt im Himmel, trifft Petrus und Petrus sagt, ja, super, dass du hier bist und folgendes, du kannst dich gerade entscheiden, wo du gleich hingehst, Hölle oder Himmel. Du wirst ein paar Minuten Zeit haben, sowohl im Himmel wie auch in der Hölle zu verbringen und dann kannst du dich entscheiden. Wow, habe ich nicht gewusst. Ist doch genial. Okay, was willst du zuerst? Sagt er, okay, Himmel. Okay, er geht durch den Himmel und er sieht die ganzen Engel und er sieht die ganzen Apostel da und sie singen Halleluja und die goldenen Straßen und alles bling, 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 bling und so weiter. Und sagt, wow, total beeindruckend, hatte ich nicht gedacht. Und dann geht er in die Hölle und schwuppdiwupp ist er in einer Bar. Tolle Musik und Alkohol fließt und leicht bekleidete Mädchen. Und er kommt zu Petrus und sagt, Petrus, naja, und hast dich entschieden? Du sagst, ich hätte mir die Hölle anders vorgestellt, aber das ist genauso wie das, was ich gewohnt bin mein ganzes Leben lang. Es ist geil. Also, wo willst du hin? Hölle. Schwuppdiwupp landet er in der Hölle und es ist heiß und es brennt überall und er hat Schmerzen und er hat Qualen und er sieht, dass der Teufel auf ihn zukommt. Und der Teufel sagt, ja, du hast ja die Hölle gewählt. Und sagt er, Moment, was war vorhin? Ich war vorhin an einer Bar und mit Musik. Ach, lachte der Teufel. Okay, das war unsere Marketingabteilung. Das war unsere Marketingabteilung. Und sowas Ähnliches erlebt dieser jüngere Sohn. Er war kurze Zeit in einer Marketingabteilung und jetzt ist er in der Hölle seines Lebens gelandet. Er erlebt die Durchstrecke seines Lebens ohne Gott, ohne Bindung, ohne Halt. Keine Orientierung. Körper und Seele sind zerschunden. Du erlebst, wie weh es tut, wenn wir alleine gelassen werden. Wie weh es tut, wenn uns keiner beisteht. Wie weh es tut, wenn wir verraten werden, wenn uns jemand auf die Füße tritt und auf die Seele tritt. Wir stellen fest, wie weh es tut, wenn unsere Sehnsucht nach Liebe nicht gestillt werden kann. Du erlebst vielleicht, wie Leidenschaft in unserem Leben nur Leidenschaft. Du erlebst vielleicht, wie das neue Vergnügen, das allerletzte Vergnügen dich innerlich leer zurücklassen. Und du erlebst auch, wie unbefriedigt und leer dein Herz wird mit der Zeit. Und du erlebst mit der Zeit tatsächlich, dass du dich mit deinen eigenen Entscheidungen und mit deinem eigenen Lebensweg, der so herrlich schien, selber die ganze Zeit vergackeiert hast. Und jetzt sitzt du da, wo du bist und fragst, gibt es für mich einen Weg zurück? Und es gibt immer einen Weg zurück zum Vater. Und der Weg zurück zum Vater beginnt damit, dass du einen Weg zurückfindest zu dir selbst. Da heißt es irgendwann einmal im Text, und der Sohn ging in sich und überlegte. Das ist das biblische Konzept von Buße. Wenn du schon jemals das Wort Buße gehört hast, dann ist Buße nicht das, dass du auf die Knie gehst und weinst und bestimmte Dinge bereust und bestimmte Dinge dir leid tun. Buße bedeutet, ich sehe wirklich ein in meinem Denken, in meinen Entscheidungen, sehe ich wirklich ein, dass der Weg, den ich gewählt habe, ein Holzweg ist, eine Sackgasse ist. Und ich gehe nicht nur in mich, sondern ich mache mich auf und ich kehre um und ich gehe den Weg zurück zum Vater. Das ist Buße. Vielleicht können auch Gebet und sehr, sehr betroffene Gefühle eine Rolle spielen. Aber ich kenne viele Menschen, die bewegt sind und gebetet haben und betroffene Gefühle haben und trotzdem ihr Leben nicht geändert haben. Das ist wie bei Esau. Im Alten Testament heißt es, er suchte die Buße, er weinte dabei bitterlich, aber er fand keine Umkehr. Bei diesem Sohn ist es anders. Er geht in sich und er findet zurück zum Vater. Er richtet sich auf und sagt, was habe ich nur für Mist gebaut in meinem Leben? Wie habe ich mein Leben vor die Wand gefahren? Wenn ich zurück zum Vater gehen würde, bei ihm sogar die geringsten Sklaven, die geringsten Leute in seinem Haushalt, die Tagelöhner, die haben von allem genug. Und ich habe keine großen Ansprüche mehr. Ich weiß, dass ich mein, meine Stellung als Sohn vergeigt habe. Ich weiß, dass ich mein ganzes Vermögen, das mein Vater mir zugekommen hat lassen, verloren habe und verprasst habe. Ich habe keine großen Ansprüche. Ich möchte wenigstens ein Tagelöhner, ein Diener sein im Hause meines Vaters. Und er macht sich auf. Und er macht sich auf und geht zu Vater. So, und ab hier beginnt das Gleichnis, kippt das Gleichnis, beziehungsweise gibt es eine andere Geschichte. Jetzt beginnt die innere Geschichte über das Herz des Vaters. Da heißt es im Text, der Vater sieht ihn von weitem kommen und der Vater läuft, der Vater rennt seinem Sohn entgegen. Gott, wer bist du? Dieses Gleichnis sagt uns, dass Gott so ein Vater ist. Wenn Gott nur die ersten Anzeichen dessen sieht, dass du umdenkst und dass du umkehrst, dass du eine Sehnsucht hast, dass du ein leises, stilles Gebet hast, Gott, ich will zurück zu dir. Ich weiß, was ich verloren habe. Ich weiß, was ich verspielt habe. Ich weiß, dass ich mein Leben vor die Wand gefahren habe. Oder wenn ich so weiterleben werde, werde ich einen Schrotthaufen ernten. Ich will zurück zu dir. Und dann heißt es, Gott, dieser Vater steht da und er sieht seinen Sohn von fern, von weitem kommen und er läuft ihm entgegen. Auch hier in dieser Geschichte, in der westlichen Kultur ist es nichts Dramatisches. Der alte Mann läuft seinem Sohn entgegen und umarmt ihn. Im Orient, wenn du diese Geschichte erzählen würdest, würden die Leute alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was ist das für ein alter Narr? Was ist das für ein alter Narr, der diese Geste gegenüber seinem Sohn entgegenbringt? Früher trugen die Männer, besonders die ehrwürdigen älteren Männer, nicht Jeanshosen, überhaupt keine Hosen. Sie trugen lange Gewänder. Und wie ihr wahrscheinlich ahnen könnt, also die Frauen kennen das mit ihren Röcken, sowohl mit den Mini-Röcken wie auch mit den langen Röcken, es lässt sich schlecht laufen. Das heißt, wenn Männer laufen wollten und auch Frauen laufen wollten, dann krempelten sie ihr langes Gewand hoch, steckten das hier in den Gürtel von unten nach oben und liefen los. Dann hatten sie Beinfreiheit. Auch das ist nichts Neues, vielleicht für die meisten von euch, aber es gab ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn du einen alten Mann siehst, einen alten, ehrwürdigen Mann siehst, der seine Beine nackt macht und seine Beine zeigt und läuft, das ist ein Dummkopf. Das ist eine Schande. Ein alter, ehrwürdiger Mann macht das nicht. Gott ist dein Vater. Gott, wer bist du? Gott ist dein Vater. Und Gott pfeift darauf, was andere Menschen über ihn denken. Gott nimmt jede Schande auf sich. Alles, was gegen ihn spricht, würde er Gott auf sich nehmen, um deine Nähe zu suchen, um dein Herz zu suchen, um dich nach Hause willkommen zu heißen. So ist Gott. Und ich kann mir vorstellen, das ganze Dorf ist im Aufruhr. Was macht der alte Mann? Was macht der Narr? Er läuft seinem Sohn, der ist stinkend. Er riecht nach Schwein. Er ist unrein. Wer weiß, was er alles getan hat, was alles berührt hat und was er alles hinter sich hat. Du kannst doch nicht diesem Sohn entgegenlaufen und Schande auf dich bringen. Das ganze Dorf lacht dich aus. Der Vater ist es egal. Da heißt es, er ist innerlich bewegt. Dieses Wort beschreibt eigentlich seinen Magen, seine Gedärme im Inneren drehen sich einmal um. Er ist tief, tief bewegt darüber, dass er seinen Sohn sieht. Und ihm ist es egal, in welchem Zustand er ist. Er sieht seinen Sohn, will nach Hause. Und er läuft ihm entgegen, umarmt ihn, bekleidet ihn, gibt ihm alle Insignien eines Sohnes wieder zurück, die er verloren hat, auf die er keinen Anspruch hat. Und er ist ein vollständiges Mitglied mit Rechten als Sohn in dieser Familie. Und er schmeißt den fettesten Grill an und er schlachtet das fetteste Kalb und macht eine Riesenparty und es gibt Licht und Tanz und Musik und alle feiern. So ist Gott. Wenn du ein Bild brauchst dafür, wer Gott ist, dann ist Gott dieser Vater, der dich abgöttisch liebt, und der dich zum, der sich selber zum Deppen macht. Gott würde sich immer und immer wieder zum Deppen machen. Gott würde immer und immer wieder die größte Schande auf sich nehmen, nur damit er sicherstellen kann, dass du, wenn du innerlich umdenkst und umkehrst, nach Hause findest. Das ist der Vater. Und während der Vater feiert, gibt es noch einen zweiten Sohn. Der zweite Sohn hat den ganzen Tag geackert. Und der zweite Sohn kommt nach Hause und hört diese laute Musik und wahrscheinlich riecht er den Grill und hört das laute Singen und Tanzen. Und er bleibt weit im Vorgarten stehen. Er ruft irgendwelche Sklaven zu sich und sagt, was ist da los? Das bin ich nicht gewohnt. Das kenne ich nicht. Musik und Tanz und Gesang, das passt nicht zu mir. Passt nicht zu meiner Beziehung zu meinem Vater. Wir haben eine ernsthafte Beziehung. Sowas kenne ich nicht. Und der Sklave erzählt ihm, da ist dein Bruder nach Hause gekommen und er wird außer sich, er wird zornig, er wird wütend. Und während Jesus diese Geschichte den Pharisäern und Schriftgelehrten erzählt, wissen sie genau, wer der ältere Sohn ist. Sie selbst, die religiösen Führer, die einen dicken Hals haben darüber, dass Jesus sich mit Zöllnern und Huren und irgendwelchen Pack abgibt und mit ihnen gemeinsam isst und gemeinsame Sache macht. Der Vater erfährt davon und er kommt zurück und nun steht er vor seinem älteren Sohn, ebenfalls sein Fleisch und Blut. Und der Sohn hat nur Vorwürfe gegenüber dem Vater. So viele Jahre bin ich bei dir. Ich habe für dich geackert und ich habe mich für dich krumm gemacht. Und ich habe geschuftet die ganze Zeit. Noch nicht einmal ein einziges Böcklein hast du für mich geschlachtet, damit ich mit meinen Freunden feiere. Wer bist du eigentlich? Und jetzt kommt dieser da. Er nennt noch nicht einmal den Namen seines Bruders. Dieser da, mein Bruder, und du schmeißt eine Riesenparty. Bist du eigentlich krank im Kopf? Bist du senil geworden? Bist du Meschugge? Bist du verrückt geworden? Der Vater sagt, nein, das ist mein Sohn. Er war verloren und ist wiedergefunden und ich feiere. Und komm bitte. Und er lädt ihn ein zu feiern. Aber das Gleichnis hat ein offenes Ende. Das Gleichnis hat ein offenes Ende. Wir werden nie erfahren, was der ältere Sohn getan hat. Aber du siehst das Herz des Vaters. Er liebt von ganzem Herzen den Sohn, den er verloren hat. Und er liebt von ganzem Herzen den Sohn, den er bei sich hatte und gerade dabei ist zu verlieren. Das Gleichnis sagt Folgendes. Es gibt zwei Wege, um sein Leben vor die Wand zu fahren. Es gibt zwei Arten von Gottlosigkeit. Es gibt zwei Arten, um weg von Gott zu sein, meilenweit, Lichtjahre weit entfernt von Gott zu sein. Der eine Weg ist der Weg der Rebellion. Und diesen Weg der Rebellion wählt der jüngste Sohn. Und der zweite Weg, um meilenweit, Lichtjahre von Gott entfernt zu sein, ist Religion. Religion. Stell dir vor, der ältere Sohn, der war immer im Haus des Vaters, immer in der Kirche, immer scheinfromm, immer alles getan. Er sagt, ich habe keines einzige deiner Gebote übertreten. Und der Vater widerspricht ihm auch nicht. Er war ein wirklich guter, guter Junge. Aber sein Herz war meilenweit, Lichtjahre von seinem Vater entfernt. Jetzt, wo er das Herz seines Vaters sieht, wie erbarmungsvoll, wie liebevoll sein Vater mit seinem Bruder umgeht, siehst du, da ist eine Entfernung. Er kennt Gott nicht. Und ich weiß, auch heute hier in diesem Raum gibt es diese zwei Arten von Menschen. Jeder befindet sich auf irgendeiner Reise zu Gott, mit Gott. Und es gibt zwei verschiedene Arten, um von Gott entfernt zu sein. Die eine Art ist Rebellion und die andere Art ist Religion. Aber der Vater liebt beide. Und der Vater sehnt sich danach, dass du nach Hause kommst. Und ich weiß nicht genau, was der Heilige Geist gerade in deinem Herzen heute bewegt, heute Morgen. Ich weiß aber ganz genau, was der Vater und sein Heiliger Geist in dir bewegen möchte. Dass du heute hier, entweder jetzt im Sitzen oder nachher beim Stehen, beim Beten, ein Gebet sprichst. Ich weiß, wie es ist im Hause meines Vaters. Und ich will nicht dort bleiben, wo ich jetzt bin. Ich will zurück zu meinem Vater. Und dazu möchte ich dich einladen. Gott, wo bist du? Ist auch eine Serie darüber, dass Gott sich dir ganz persönlich offenbaren möchte und dir zeigen möchte und dich einladen möchte, ihn persönlich zu erfahren. Du kannst Gott nur persönlich erfahren, wenn du dich ihm öffnest, wenn du sagst, Gott, ich will zu dir, ich will, dass du Teil meines Lebens wirst. Ich will nicht mehr mein eigenes Leben führen, egal ob es eine Rebellion oder Religion ist. Und ich will, dass du ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens, meines Herzens, meines Denkens, meines Fühlens, dass du mein ganzes Leben erneuerst und bestimmst. Das ist Gott. Gott ist der Vater. Und er liebt dich von ganzem Herzen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dich segnen, dass du jemand bist, der wirklich im Hause des Vaters lebt und den Vater von ganzem Herzen liebt. Vielleicht ist auch diese Offenbarung, dass Gott der Vater ist, ein Problem mit dir. Was Tina heute im Vorfeld sagte, dass du vielleicht ganz, ganz schwierige Assoziationen und Bilder hast, wenn es um das Thema oder den Begriff Vater geht. Weil du deinen Vater ganz anders erlebt hast. Und ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, diese Assoziation, diese Bilder an einen irdischen Vater zu verlieren. Wie übertragen sie in der Regel tatsächlich auf den himmlischen Vater? Und ich möchte einfach bitten, dass Gott sich dir als Vater offenbart, dass du dich bei ihm wirklich wohlfühlst, dass du heute die Einladung des Vaters für dein persönliches Leben annimmst und sagst, hier stehe ich und egal wo ich stehe, egal wo mein Lebensweg ist, ich weiß ganz genau, ich will zurück zu meinem Vater. Und ich werde ein einfaches Gebet beten. Ich möchte, dass du das mitbetest. Wenn das wirklich deine Herzenshaltung heute an diesem Morgen ist. Und ich möchte vielleicht, dass deine Freunde rechts und links neben dir helfen, dieses Gebet zu sprechen. Das ist ein Gebet, wo du dem Vater sagst, ich will zurück zu dir. Dass du sagst, dass du den Vater liebst und dass du nach Hause willst. Okay? Wenn du dieses Gebet sprechen möchtest, sprich mir einfach dieses Gebet von ganzem Herzen nach. Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich heute nach Hause einlädst. Ich komme nach Hause. Ich komme zu dir. Vergib mir. Nimm mich an. Ich will deine Tochter sein. Ich will dein Sohn sein. Nimm mich in deine Familie auf. Und mach mein Leben neu. Ich bete dich an. Und ich danke dir, dass du mich heute als dein Kind annimmst. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet heute gesprochen hast, möchte ich dich dazu ermutigen, dass du mit irgendjemandem darüber redest. Mit deinem Freund, mit deiner Freundin, mit deinem Partner, egal mit wem du heute gekommen bist. Oder erzählst einfach irgendjemandem hier. Wenn du es mir erzählst, bekommst du von mir ein kleines Geschenk. Okay. Ich kann dir auch sagen, was es ist. Ich werde dir eine Bibel schenken. Ich werde dir einfach den Liebesbrief des Vaters schenken, damit du darin liest und wirklich Gott immer besser kennenlernst und mit ihm lernst zu leben und ihn anzubeten. Und ich würde mich freuen, wenn du hier noch bleiben würdest. Für all diejenigen, die ein Krankengebet brauchen oder ein Gesundheitsgebet brauchen, die bleiben hier. Wir treffen uns hier in dieser rechten Ecke, von mir aus gesehen. Allen anderen Gottes Segen. Hab einen genialen Sonntag und lerne wirklich Gott als Vater dieser Woche in besonderer Weise kennen. Gott segne dich.